Moin, Mahlzeit, Abend. Felix, Moritz, wir sind wieder zusammen hier. Ich habe schon gehört, der eine liegt im Bett, der andere sitzt hoffentlich. Ich freue mich, wir nehmen wieder Podcast auf. Wir laden unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ein, mal wieder mit uns was zu lernen. Und heute darf
Richtig.
der Felix uns was erzählen, soweit ich weiß. Und ich freue mich schon richtig, dass ich mich zurücklehnen kann und mal wieder was lerne.
So ist es.
Da freue ich mich auch schon sehr drauf.
Genau, du kannst dich auch zurücklehnen. Und der eine, der liegt ja schon, das haben wir ja auch schon herausgestellt. Ja, schön, dass wir wieder vor den Mikrofonen versammelt sind, nachdem uns der Moritz vor, ich weiß nicht, 2 oder 3 Wochen wird es gewesen sein, eine sehr schöne Apfelgeschichte erzählt hat. Kam auch sehr viel Feedback drauf, weil ich ja noch Instagram-Stories fleißig hochgeladen habe. Ich war in einem Supermarkt unterwegs. Nico hat es vielleicht gesehen. Moritz, du kannst es ja nicht gesehen haben. Du bist ja digital eingeschränkt, was das angeht.
So würde ich das nicht ausdrücken, aber ich bin in einer langfristigen Digital-Detox-Phase.
Oder du bist digital frei, das kann man ja, also so klingt es vielleicht.
Ja, genau, das ist viel besser.
So klingt schöner. Genau, ich war im Supermarkt unterwegs, habe mal geschaut, wie viele Äpfel da deutschen Ursprungs sind, war ein überraschend gutes Ergebnis, also wirklich Props da auch an Rewe. Ich weiß nicht, ob das in jedem Rewe so ist, aber in dem, wo ich war, war sehr viele Äpfel deutschen Ursprungs. Also wirklich der Großteil, ich würde sagen 85-90%. Schöne Sache. Und die Episode war ja auch sehr schön, deswegen stehe ich heute natürlich unter ein bisschen Druck, jetzt wo ich so 2 eloquente Partner an meiner Seite habe, die auch regelmäßig abliefern, muss ich ja auch noch irgendwie hier was beisteuern, bevor ich am Ende noch outgesourced werde oder nicht mehr vonnöten bin, weil es jetzt
ja, Mann, Moritz, lass mal unseren eigenen Podcast machen ohne Felix.
Geschmacksgeschichte 2.0.
Ja, wer weiß, ob ihr dann überhaupt noch Themen findet, weil das war jetzt in der Recherche für mich dieses Mal wieder eine Sache. Wir haben ja wirklich, wir sind bei 57 Episoden, es ist einiges erzählt worden und man muss wirklich ein bisschen tiefer graben, wenn man jetzt noch schöne Themen finden möchte. Ich habe mich aber inspirieren lassen von etwas, was bei mir selbst immer im Kühlschrank steht, nie fehlen darf. Und daraus möchte ich gerne direkt erstmal ein kleines Quiz machen. Ich meine, der Kühlschrank ist natürlich groß.
Schon wieder.
Das kann lange dauern, aber ich möchte euch auch nur jeweils maximal 2 Versuche einräumen. Ihr müsst euch vorstellen, als Tipps, es ist etwas, was wirklich bei mir immer im Kühlschrank steht. Es ist etwas, was quasi nicht schlecht werden kann oder wenn, dann sehr, sehr lange dafür braucht. Und aus meiner bescheidenen Perspektive kann es fast jedes Gericht aufwerten.
Nico, starte du mal mit einem Tipp. Ich habe da einen ganz heißen.
Ich finde das immer so schlimm, wenn hier irgendwie so eine Quizfrage reinkommt. Ich fühle mich dann immer so bloßgestellt. Aber okay. Bier kann es schon mal nicht sein, weil dazu haben wir schon eine Folge und wir haben schon oft genug über das Thema gesprochen.
Richtig. Das zähle ich jetzt schon als deinen ersten Guess. Hau mal noch einen zweiten raus.
Ach, das ist ein Guess, okay. Und der zweite macht jede Speise geil und ist unendlich haltbar. Keine Ahnung, Butter?
Nee. Finde ich, nee. Also habe ich zwar auch oft im Kühlschrank, aber kann ja schon irgendwie ranzig werden. Und
ja, stimmt.
Das ist es nicht. Moritz, was denkst du?
Mein erster Impuls war direkt, als du sagtest, dass du es immer im Kühlschrank hattest, Miso.
Nee.
Nein, es ist nicht. Oh, jetzt bin ich aber voll raus. Ich hätte 100%.
Ich finde das auch unfair. Der guckt öfter in deinen Kühlschrank als ich.
Ne? Nee, das stimmt nicht.
Nee, das glaube ich nicht, Nico.
Ich habe noch nie in seinen Kühlschrank geguckt.
Okay, dann habe ich schon häufiger reingeguckt.
Na gut, wenn ihr. Ja, sag noch einen zweiten schnell. Wir wollen die Zuhörerinnen und Zuhörer nicht zu lange warten lassen.
Saure Gurken.
Nee, aber das ist ein guter. Also, das ist ein guter. Ist auch sehr oft vertreten. Aber es geht mir eher um sowas. Wirklich nicht eigenständig Essbares, sondern ein Zusatz, würde ich fast sagen. Und es ist was ganz Spezielles. Es ist nämlich auch heute nochmal eine Episode, wo wir uns mit einer Markengeschichte auseinandersetzen.
Ja.
Denn es geht um Tabasco.
Ach Mensch, schön. Das steht bei mir doch nicht im Kühlschrank.
Ja, es ging ja auch nicht um deinen Kühlschrank, sondern um meinen.
Ja.
Und Tabasco ist was bei mir nicht fehlen darf. Also Chili-Soßen, generell nicht. Da habe ich auch mehrere im Sortiment, aber gerade Tabasco ist mir doch sehr wichtig. Egal, ob es ein Pasta-Gericht ist, ob es, ja, weiß ich nicht, eine Pizza, ob es irgendwas anderes, wo ein bisschen Würze noch fehlt, da kommt bei mir eigentlich immer noch ein Schuss Tabasco mindestens rein, gerne auch mehr. Und darüber möchte ich euch heute was erzählen. Und ihr werdet später dann auch erkennen, warum gerade in dem Fall eine Markengeschichte auch irgendwo Sinn macht. Denn Tabasco als Marke hat letztlich in der Oberkategorie Chili-Soße so viel historische Relevanz, dass man nicht darüber sprechen kann. Nichtsdestotrotz bedarf es ein bisschen Kontext, was die Chili-Soßen angeht. Und da gucken wir gerne weit zurück in der Zeit. In diesem Fall 7000 vor Christus ist das Jahr bzw. der Zeitraum, in dem wir uns aufhalten. Aber ausnahmsweise schlägt es uns mal nicht ins alte Rom oder das antike Griechenland, sondern nach Mittelamerika zu den Azteken, die letztlich sehr eng verbunden mit dem Ursprung von Chili-Soße und überhaupt der Verwendung von Chili in der Kulinarik sind. Denn die Azteken hatten da natürlich auch ganz natürlichen Zugriff drauf. Da wachsen Chilis schon seit jeher, die kommen da natürlich vor. Und deswegen sind die irgendwann auf die Idee gekommen, ja, die können wir vielleicht für irgendwas verwenden. Der erste Impuls war dann, die mit Wasser zu mischen, um die irgendwie in eine Form zu bringen, wo man auch damit was anfangen kann. Weil wenn du nur die Chilis irgendwie, ja, kannst du schneiden, kannst du dann auch zu einem Gericht hinzufügen. Aber das war dann doch schwieriger, als die mit Wasser zu verdünnen und letztlich so schon die Urform der Chili-Soße draus zu machen, die man dann verwendet hat, um beispielsweise wirklich Essen, was vielleicht ja, sonst nicht viel Geschmack hatte, ein bisschen fad war, in irgendeine Richtung zu verändern, sodass man zumindest dann einen scharfen, pfeffrigen Geschmack hatte. Und zudem haben die Chili-Soße, diese erste Chili-Soße, die die da fabriziert haben, auch als Medizin natürlich verwendet. Da gibt es ja auch heute noch viele Studien, was Schärfe für einen Einfluss auf die Gesundheit haben kann. Und auch als Waffe. Da habe ich nicht was? Ganz, ja, da habe ich nicht ganz so
wie
viel.
Als Waffe.
Ja, ich habe da auch nicht so viel Kontext zugefunden, habe mir das aber so vorgestellt, aber das ist jetzt natürlich reine Fantasie meinerseits, dass man vielleicht irgendwie Pfeil oder Speerspitzen oder was auch immer in diese Chili-Soße getaucht hat. Und wenn das dann jemanden getroffen hat, hat das vielleicht besonders wehgetan und sich im besten Fall, also im besten Fall aus der Sicht des Angreifers, dann noch irgendwie, weiß ich nicht, infiziert, eine Infektion ist ausgebrochen und hat geeitert.
Giftpfeil meinst du so wichtig?
Ja, so in die Richtung. Wer weiß. Oder es war wirklich noch was anderes in Richtung Vergiften. Aber doch durchaus interessant, fand
vielleicht
ich.
Vielleicht gab es bei den Azteken auch schon die ersten Formen von Polizeigewalt und die hatten schon Pfefferspray.
Chili-Spray.
Das kann natürlich auch sein, wenn da irgendwer wieder aus der Reihe getanzt ist bei irgendeiner kulturellen Opferung oder so, dass man den da mal eben lahmgelegt hat.
Irgendein Streik bei Pyramidenbau oder so.
Ja, das würde mich nicht wundern. Zumindest wenn die Pyramiden beispielsweise von der Bahn oder so gebaut wurden, von der Aztekenbahn, wer weiß. Auf jeden Fall, das natürlich rein meine Meinung und ist auch gar nicht wertend gemeint. Auf jeden Fall hatten die Chilis dann ihren ersten Verwendungszweck gefunden, in vielerlei Hinsicht. Und deswegen brauchte man halt auch schnell ein bisschen mehr davon. Und da reichte der Wildwuchs allein nicht mehr aus, sodass man rund 5000 vor Christus anfing, die Chilis gezielt anzubauen. Und so konnte man natürlich viel besser kalkulieren, wann man sie zur Verfügung hatte, was man daraus machen wollte. Und so war es in Mittelamerika bei den Azteken und bei anderen Stämmen dann über die ganzen Jahrtausende vor Christus und auch nach Christus so, dass die Chilisoße zum festen Bestandteil der Kulinarik und eben auch der Medizin. Und wer weiß, was man da noch im Waffenbereich sich ausgedacht hat. aber sie war auf jeden Fall sehr verankert. Und das war für die ganze Welt einmalig. Denn nirgendwo anders setzte man in der Zeit auf die Chili. Also bei vielen anderen Geschmacksgeschichten, die wir hier schon erzählt haben, haben wir ja gesehen, dass sich zeitgleich dann beispielsweise in Asien schon was herausgebildet hat, ohne dass diese beiden Dinge miteinander verbunden waren. Aber in dem Fall ist es wirklich so, dass über Jahrtausende die mittelamerikanische Region die einzige war, auf die, die auf Chilis gebaut haben. Und wahrscheinlich auch noch die südamerikanische. Jetzt ist es bei den Azteken natürlich nicht ganz so einfach, das immer nachzuvollziehen. Aber grundsätzlich grob diese Region. Und bis das dann entdeckt wurde von anderen Leuten, springen wir auch schon ins 16. Jahrhundert. Und da wird der Moritz natürlich direkt schon hellhörig werden, denn da sind unsere bekannten Seefahrerfreunde Magellan und Hernán Cortés und die ganzen Konquistadoren schwer beteiligt, denn erst als die in die neue Welt aufbrachen, wurde die Chili letztlich von westlichen oder europäischen Menschen entdeckt und die hatten natürlich damals die Ressourcen, wie oft habe ich eigentlich schon natürlich gesagt, da muss ich mal drauf aufpassen, die hatten die Ressourcen, um die Chili, um die ganze Welt zu bringen und so eben auch von Südamerika und Mittelamerika dann nach Spanien und Portugal und von da an andere europäische Länder und von da letztlich auch wieder auf anderen Handelsrouten nach Asien und in die Türkei. Also so konnte sich die Chili letztlich verbreiten, aber halt erst sehr spät im Vergleich zu der Zeit, in der sie schon in Mittelamerika im Gebrauch war.
Kann man sich ja kaum vorstellen, so eine indische Küche komplett ohne Chilis, aber lange Zeit Fakt.
Ja, das ist so. Also die ganzen indischen Gewürze, die auch in Indien letztlich ihren Ursprung haben, sind natürlich über Jahrtausende schon da verankert. Aber die Chili ist dann was, was man letztlich erstmal bekommen musste. Aber so war es zumindest ein bisschen Geben und Nehmen und nicht nur ein Nehmen von Briten und Holländern und Deutschen und allen möglichen Kolonialisten, die ja da wirklich Indien quasi leer gesaugt haben, was jegliche Ressourcen angeht.
Ja, aber ich finde, ist auch ein crazy Fact, wenn man drüber nachdenkt, jetzt nicht nur auch in Bezug auf Indien, sondern auch auf andere kolonialisierte Länder damals, wie die Chili dann woanders auch gelandet ist. Also jetzt mit dem Aufstoß, das ist für, ich, bei mir ist gerade so ein Dominostein in meinem Gehirn umgefallen und es hat einfach klack, 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 klack gemacht, Alter.
Ja, also es ist...
Also ich fand, der Hinweis war jetzt echt so, puh.
Man wird es nicht denken und es ist dann auch nicht so, also man stellt sich ja jetzt auch vor, dass beispielsweise die Portugiesen und Spanier dann bei jedem Land mal angeklopft haben und da irgendwie die Chili vor die Tür gelegt haben, aber da sind die Verbindungen noch viel verstrickter, dass beispielsweise die Türkei hat ihre, also ist erstmals über die Spanier dann an die Chilis gekommen, aber von der Türkei, also die Türken haben dann die Chili wiederum nach Ungarn gebracht und das ist ein sehr verstricktes Netzwerk. In die Richtung Asien spielt dann natürlich auch die Seidenstraße eine wichtige Rolle.
Ja, das meine ich halt, dass ganz viele, wenn du das überlegst, wahrscheinlich habe ich dir jetzt voll viel vorweggenommen. Ne?
Nee, alles gut.
Also wenn ich auch an zurückgehende Folgen denke, was wir schon alles gerade über diese Thematik auch Gewürze, Verbreitung von Gewürzen über die Welt gelernt haben, ist das ja eigentlich im Prinzip so eine Paradegeschichte von wirklich so kleinen Dingen für ein Völkchen zu... Das ist Globalisierung, schon damals.
Ja, ganz genau, ganz richtig.
Absolut.
Und man könnte sich da jetzt natürlich Ewigkeiten dran aufhalten, wie die einzelnen Routen sind und was da noch alles passiert ist. Aber wir wollen wir wollen den Bogen schlagen, um zu dieser einen sehr wichtigen Marke, zumindest in der neuzeitlichen Chili-Soßen-Geschichte zu kommen. Ich meine, wenn die Azteken damals schon kapitalistisches Gedankengut gehabt hätten, dann hätten sie vielleicht auch schon eine Chili-Soße ins Leben gerufen und wären unserer amerikanischen Marke nur rund 8000 Jahre zuvor gekommen oder 8050 Jahre. Aber so war es nicht. Die Azteken, die haben es nur für sich gemacht und eben um anscheinend sich ihre...
Andere zu verletzen.
Ja, um andere zu verletzen. Aber immerhin nicht aus kapitalistischen Gedankengründen. So mussten auf jeden Fall dann, wenn wir jetzt wieder den Weg zurück nach Mittelamerika gehen, die Amerikaner im Jahr 1846, also die Nordamerikaner, nach Mexiko, oder was heißt, sie mussten, sie wollten, sie sind da nämlich eingefallen im Rahmen des amerikanisch-mexikanischen Krieges.
Klassiker.
Und ja genau, typisch amerikanischer Move, kennt man auch heute noch. Und die sind 2 Jahre vor Ort geblieben, haben da auch Städte belagert und Häfen lahmgelegt. Und in diesen 2 Jahren sind die Amerikaner anscheinend auf den mexikanischen Geschmack gekommen. Denn dort war natürlich durch die jahrtausendelange Tradition von Chili und Chili-Soße das fest etabliert in der Küche vor Ort. Und in den Jahren war die amerikanische Küche, ich meine, die amerikanische Küche ist ja heute ohnehin eine, die einfach auf sehr vielen verschiedenen Einflüssen beruht. Und letztlich haben wir in der Thanksgiving-Folge schon drüber geredet, in den eigenen Ursprüngen ist nicht so viel zu holen. Und es hat zu der Zeit halt auch alles recht fad geschmeckt. Und so sind die Soldaten, die in Mexiko waren, auf die glorreiche Idee gekommen, ein paar Chilisamen mit nach Nordamerika zu nehmen, um vielleicht auch da die heimische Küche irgendwie zumindest ein bisschen aufzupeppen, ein bisschen schärfer zu machen. Und ja, so ist in den Jahren die Chilischote erstmals in Nordamerika angekommen. Da natürlich vornehmlich in den südlichen Gebieten überhaupt nur interessant, weil nur da der Anbau möglich ist. Einer, dem das schnell klar geworden ist, dass daraus was zu machen ist, ist der Geschäftsmann aus Louisiana, Edmund McElhenney gewesen. Das ist ein schwieriger Nachname, ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen. Er war auf jeden Fall einer von den frühen Chili-Entrepreneurs, kann man sagen. Der hat von einem befreundeten Farmer namens Monzel White eine Ladung Chili-Samen geschenkt bekommen und hat dann 1868 angefangen, die erste Charge Chilis, das waren Tabasco-Chilis passenderweise, es gibt in Mexiko eine Stadt, die Tabasco heißt und ist generell ein mexikanisches Wort, was glaube ich irgendwie sowas in die Richtung belebend oder so heißt, habe ich jetzt nicht in meinen Notizen, aber so hatte ich es glaube ich gelesen und auf jeden Fall hat er diese Tabasco-Chilis dann auf seinem Anwesen auf Avery Island, einer kleinen Halbinsel in Louisiana, 1968 zum ersten Mal angebaut. Ja, und schon ein Jahr später waren die Pflanzen fertig und verarbeitet und auch der McElhenney wollte direkt eine Soße daraus machen, weil auch er der Meinung war, mit den Chilis so in der reinen Form kann man hier nicht viel anfangen, aber wenn man eine Soße hat, die man auf alles drauf machen kann, ist es natürlich leichter in die Gerichte zu integrieren. Und ja, diese Soße nannte er dann auch schon 1969 Tabasco Brand Pepper Sauce, Name, der sich bis heute gehalten hat. Und er ließ sich dann auch prompt 1870, ein Jahr später, ein Patent auf seine Soße aufstellen und machte dann in ganz Louisiana und den umliegenden Regionen gute Geschäfte, verkaufte viele Flaschen, damals in seiner ersten Charge für $1 pro Stück, aber das waren dann auch schon relativ große Flaschen und das kam gut an. Das kam so gut an, dass sich das dann auch in anderen Regionen schnell verkaufen ließ und so eroberte der McElhenney die verschiedensten amerikanischen Ballungszentren, sei es New York, Boston, Philadelphia und machte dann ein paar Jahre gute Geschäfte mit dieser Soße, ist 1890 dann verstorben und hat selber seine Tabasco-Soße bzw. das ganze Business, was er darum aufgebaut hat, als nicht wirklich besonders angesehen. Dadurch, dass er ein breit aufgestellter Geschäftsmann war, hatte er verschiedene Zweige, um die er sich gekümmert hat. Und die Tabasco-Soße, er hatte mehrere Nachkommen, hat er eigentlich niemandem vermacht und hätte sie so gesehen ihrem eigenen Tod überlassen, weil er es halt einfach nur so als eine Spielerei angesehen hat. Seine Söhne Edward und John McElhenney haben aber das Potenzial in der Chili-Soße zum Glück erkannt und daraus dann das Imperium gemacht, welches es heute immer noch ist. Und hat sich dann über die Jahre eigentlich gar nicht so viel verändert, außer dass das Business immer größer wurde. Die Chilis werden aber immer noch auf Avery Island, das ist immer noch der Familien- und Firmensitz, das ist eine recht schöne Region da in Louisiana, werden die angebaut. Und das Einzige, was man verändert hat, das Rezept ist auch noch gleich, ist, dass man die Chilis, beziehungsweise die geernteten Chilis und die man dann schon weiterverarbeitet hat in so eine Art Paste, lässt man heutzutage 3 Jahre in Eichenfässern lagern, damit die ihr besonderes Aroma entfalten können. Diese Eichenfässer sind dann, glaube ich, auch noch irgendwie wahrscheinlich mit Whisky oder Sherry oder sonst irgendwas bearbeitet, sodass man da noch eine besondere Note reinbekommt. Aber ansonsten ist alles gleich. Kann man sich auch sehr schöne YouTube-Videos zu angucken. Möchte ich empfehlen an dieser Stelle, weil mich das auch bei der Recherche sehr gefreut hat, wie da so die Strukturen auf Avery Island sind. Also ist eine ganz, ganz coole Sache. Und ich habe nicht mehr viel auf der Liste, aber ich mache noch eine kurze Pause, damit meine Kollegen, die jetzt schon sich sehr lange mein Gefasel anhören mussten, vielleicht auch noch was sagen können.
Moritz?
Ich wüsste gerne, wo genau ist dieser Avery Island? In Louisiana auch, direkt unten am Golf oder?
Ich weiß nicht, wie nah es am Golf ist, aber Avery Island ist in Louisiana. Also das ist auch, ich glaube, ein Riesengebiet, ein Riesenareal. Das ist so eine Art Halbinsel, so habe ich es zumindest in dieser Doku gesehen. Und dadurch, dass das eine Halbinsel ist, wird es nur Sinn machen, dass das am Golf dann höchstwahrscheinlich.
Ich finde es nur deswegen so interessant, weil da kickt er jetzt gerade so meinen Geschichtsnerd auch wieder rein mit dem US-amerikanischen-mexikanischen Krieg, den du angesprochen hast.
Ja.
Da haben sich die USA ja große Teile ihrer jetzigen Landmasse erst zugesichert. Und damals war ja tatsächlich Louisiana die direkte Grenze zu Mexiko. Mhm. Weil unter anderem Texas, New Mexico, Arizona, Kalifornien, ich meine auch Nevada, Utah, bei Colorado bin ich mir nicht so ganz sicher. Das waren ja alles noch Teile Mexikos zu dem Zeitpunkt vor dem Krieg.
Mhm.
Und erst mit dem Krieg wurden die einverleibt. Das heißt, Louisiana war ja quasi Grenzgebiet zu dem Zeitpunkt mit Mexiko. Viel näher dran sein konnte er ja gar nicht.
Das stimmt, ja. Also krass. Kann natürlich auch sein, dass das vielleicht echt in diesen Jahren erst überhaupt amerikanisches Staatsgebiet geworden ist. Ich gucke mir das gerade hier nochmal.
Also Louisiana war vorher schon US-amerikanisch.
Okay, ja gut, dann müsste Avery Island eigentlich auch da reinfallen. Ich weiß nicht, ich glaube hier so, ich gucke mir gerade die Karte an, so Städte wie San Antonio, also allein vom Namen her kann natürlich sein, dass das früher noch mexikanisch war, müssten wir nachreichen. Ist jetzt keiner von uns auf Anhieb, glaube ich, so auf Zack.
Also ich auf gar keinen Fall.
Ich konnte auch nur das beitragen, was ich gerade beigetragen habe.
Ey, damit hast du mich jetzt schon wieder geflasht. Also ich glaube, das ist für mich heute mit einer der lehrreichsten Folgen. Also ich muss auch dazu sagen, ich habe immer noch sehr viel Freude an dem Gedanken, dass die Azteken irgendwie ihre Chilis als Weapons eingesetzt haben. ich habe mal so drüber nachgedacht, so heute ist es ja auch inzwischen so ein Thema, hier Schärfewettessen und solche Sachen, also heute sind sie auch komplett am Ausrasten mit den Chilis und haben ja da auch so super potenten Scheiß wie eine Carolina Reaper angezüchtet und solche Sachen. Das finde ich halt auch im heutigen Trend, jetzt mal fernab von Chili-Soße und Tabasco, wenn man einfach mal nur an die Chili denkt, was da heute schon so geht oder Hot Chip Challenge oder so, das sind die Waffen, die heute auf dem Markt sind an Chili, ich sag's euch.
Ja, das sind halt auch wirkliche Waffen. Da komme ich auch gleich noch zu, was Carolina Reaper etc. da ganz konkret für Zahlen auch aufs Board bringen. Aber ja, mich hat also auch diese Recherche total in den Chili-Wahn gezogen und ich hatte die ganze Zeit Bock, irgendwie die Tabasco-Flasche aus meinem Kühlschrank zu holen und halb leer zu exen, weil mich dieses ganze Chili-Thema, also momentan habe ich eh so eine scharfe Phase, esse sehr scharf und steigere mich da immer weiter. Ich glaube nicht, dass es bis zum Chili-Wettesser reichen wird, aber ist auf jeden Fall gerade ein Thema, was mich beschäftigt und was mir auch sehr viel Freude bereitet. Vielleicht bringen wir eines Tages noch die hauseigene Geschmacksgeschichte Chili-Soße heraus, aber das wäre erstmal Zukunftsmusik. Da müssten wir eigentlich erstmal noch ein Bier oder andere Sachen rausbringen.
Energy
Ein Energy Drink, ja.
Drink.
Wir springen auf den
Funktioniert
Zug.
meistens gut.
Ja.
Ja, aber ein Bier würde ich mir fühlen, muss ich ganz ehrlich sagen.
Bier wär schon auf jeden Fall unser Ding. Ja, ich habe auf jeden Fall noch abschließend, abseits der Tabasco-Geschichte, noch ein paar interessante generelle Chili-Fakten, Chili-Soßen-Fakten, die sich noch so rund um die Geschichte abgespielt haben. Und das ist einerseits, dass 1912 der gute Wilbur Scoville die Scoville-Skala erfunden hat, die darauf beruht, dass je mehr Wasser benötigt wird, um Chili zu verdünnen, umso schärfer ist die Chili und so kann man das dann irgendwie ausrechnen. Habe mich da nicht zu sehr mit der Wissenschaft auseinandergesetzt, aber fand interessant, dass
Da kann ich
die.
was beitragen.
Ja,
Ich
mach das
kenne die
gerne.
Scoville-Skala nämlich. Es geht wirklich darum, du nimmst einen Tropfen Chilisoße und die Scoville-Skala gibt an, wie viel Tropfen Wasser du brauchst, um dieses zu nullen, also quasi platt zu machen. Heißt, wenn du nachher einen Scoville-Grad von 10.000 hast, dann weißt du, okay, ich bräuchte jetzt 10.000 Tropfen Wasser, um einen Tropfen dieser Flüssigkeit zu egalisieren.
Ah ja, das
Also es ist
macht
eigentlich
Sinn.
ein super easy System. Und bei scharfen Soßen hier Carolina Reaper, dann kann man sich schon mal, da rechnet man besser direkt in Badewannen.
Ja, da hab ich noch ein paar Zahlen für euch.
Sehr
Ich
gut.
wollte einmal kurz fragen, wie groß ist denn dann der Tropfen?
Ich
Ja, das
denke.
ist letztendlich egal. Es geht nur ums Verhältnis, ne? Ob du jetzt
Ach so,
einen
okay.
Milliliter-Tropfen nimmst oder es muss.
Okay, also,
Der
okay,
Tropfen
gut.
Wasser muss genau gleich groß sein wie der
Ja,
Tropfen
gut. Jetzt
Chilisoße.
habe ich got it. Danke.
Ja, bei der Tabasco ist es, also bei der Tabasco-Chili, da ist es zum Beispiel so, dass man einen Scoville-Wert von 50.000 hat, was so schon irgendwie viel klingt, aber wirklich ein Klacks gegenüber den ganz perversen Sachen ist. Und da wären wir nämlich bei der von dir angesprochenen Carolina Reaper, die 2013 die Runde machte. Also die gibt es sehr wahrscheinlich schon länger, aber 2013 ist die so ins mediale Interesse gerückt, weil die ein Farmer, glaube ich, auch aus den USA, hat die angebaut und dann hat man die getestet und ja, sie galt lange als die schärfste Chili der Welt mit 2,4 Millionen Scoville. Musste aber tatsächlich letztes Jahr den Platz der schärfsten Chili der Welt an die Pepper X abgeben, bei der bis zu 2,69 Millionen Scoville gemessen
Wahnsinn.
werden konnten. Und ein ganz interessanter Side-Fact bei den beiden Chilis, also bei Carolina Reaper und der Pepper X, wo ich aber ehrlich schon mal sagen muss, dass die Carolina Reaper auf jeden Fall den Preis für den schöneren Namen gewinnt. Also da finde ich Stink Pepper X ganz schön abgegen. Aber beide gehören auf jeden Fall zur Zuchtform Capsicum chinense oder chinense. Und ja, diese Chili-Familie kommt lustigerweise, anders als der Name es vermuten lassen würde, nicht aus China, sondern aus Südamerika. Aber im 18. Jahrhundert hat der französisch-niederländische Botaniker Nicolaus von Jacquin ein Exemplar der Pflanze von einem chinesischen Händler bekommen und ging deshalb davon aus, dass auch die
Ja.
Chili aus China stammen muss. Also hat das
Legend.
mal einfach ganz easy sich zusammengedichtet. Und so hat sich dann der lateinische und wissenschaftliche und botanische Namen etablieren können, aber eigentlich sind diese Chilis aus Südamerika, kann ja auch nur so sein, wie wir eben gelernt haben,
ja.
Aber trotzdem Capsicum Chinense. Ja, und dann hätte ich noch im Gepäck, dass 1921 der französische Barkeeper Fernand Pétois den Drink Bloody Mary in der New York Bar in Paris kreiert hat. Und auch der gute Fernand hat dafür Tabasco als seinen Chili-Schuss verwendet, der ja standesgemäß in diesen Drink gehört. Und der interessante Fact dabei ist, dass ihn auf die Idee, diesen Drink zu entwickeln und dafür Tabasco zu verwenden, höchstwahrscheinlich kein Unbekannter gebracht hat. Nämlich Stammgast in dieser Zeit, in dieser New York Bar in Paris, war Ernest Hemingway, der natürlich durch seine amerikanischen Wurzeln sehr eng mit Tabasco verbunden ist oder überhaupt halt davon wusste und das wahrscheinlich da irgendwie angebracht hat. Es kann natürlich auch sein, in der New York Bar in Paris haben in den 20er Jahren viele Amerikaner verweilt, dass das ein unbekannter und unspektakulärerer Typ war, der das empfohlen hat. Aber ich finde das schön, wenn es Ernest Hemingway war. Deswegen verbreite ich jetzt mal diese frohe Kunde.
Kann man sich vorstellen, du geil, er hat sein kleines Fläschchen in der Tasche, so holt das so raus und der Barkeeper denkt sich so, hä, was macht der? Oh, das ist genial, das mache ich jetzt auch.
Ja, so ungefähr habe ich mir das auch vorgestellt. Also ich habe mir die Idee auch sehr romantisiert.
Witzigerweise hört man ja auch, egal wo Ernest Hemingway auftaucht, es war eigentlich immer in der Bar.
Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, der hat...
Sehr sympathischer Kerl.
Der hat da gerade in Paris, wo er ja lange gelebt hat, in vielen Bars seine Spuren hinterlassen. Vielleicht auch viele uneheliche Kinder in Paris in den Jahren hinterlassen, wer weiß. Aber ich glaube, der hat ein interessantes Leben geführt. Interessanter Dude auf jeden Fall.
Ja, auf jeden Fall.
Die Tabasco-Chili-Soße hat über die Jahre in den USA viele Mitbewerber bekommen. Da will ich mich jetzt gar nicht drin verlieren, weil das ist eine ewig lange Liste. Aber zwei finde ich doch sehr interessant, die es herauszustellen gibt. Und das ist einerseits Frank's Hot Sauce. Hierzulande nicht so bekannt, aber braucht man für Buffalo Wings. Und wer das mag oder wer schon mal Buffalo Wings gegessen hat, die haben einen sehr, sehr, ja, sehr wirklich exklusiven Geschmack, den man anders nicht erzeugen kann, weil es auch sehr essiglastig ist. Das ist ja auch in vielen Chili-Soßen eine wichtige Zutat, der Essig. Bei Tabasco auch, aber bei Frank's Hot Sauce halt sehr extrem. Und ja, diese Buffalo Wings wurden 1964 erstmals in der Anchor Bar and Grill in New York erfunden. Und dafür mischt man eben diese Frank's Hot Sauce mit relativ viel Butter und mariniert dann die Chicken Wings damit. Und dann kriegt man den ganz besonderen Geschmack. Und ein anderer Mitbewerber, der aber erst relativ spät auf den Markt kam, ist die Sriracha Soße. Und die hat 1980 der Vietnamese, also es gibt Sriracha, ist natürlich auch schwierig auszusprechen, gibt schon deutlich länger natürlich in Asien, aber der vietnamesische Einwanderer Devon Tran hat diese Soße 1980 in einem Van in L.A. in den USA zubereitet und aus diesem Van verkauft. Und so hat diese Sriracha-Soße, die ja auch heute total populär ist, in den USA ja noch viel populärer als hier in Europa, hat da letztlich seinen Ursprung genommen. Und dieser Devon Tran, der halt wirklich angefangen hat, die Soße in einem Van zu kochen und zu verkaufen, ist heute 1 Milliarde US-Dollar schwer. Also,
das ist der Dude von Flying Goose, ne?
Genau, ja.
Ja.
Die Firma heißt, glaube ich, nochmal irgendwie anders. Ich hatte das, ich hatte mir das irgendwo notiert. Wai Fong Foods, also macht, glaube ich, mittlerweile auch andere Sachen. Ah nee, es ist nicht Flying Goose, Entschuldigung, das muss ich direkt revidieren. Flying Goose ist zwar heute, glaube ich, die größte Marke, aber es war nicht die erste, sondern die Wai Fong Foods, das ist die, die so einen Hahn auf der Flasche haben. Das ist, glaube ich, also das sind, glaube ich, so die zwei größten. Und ich glaube auch, dass Flying Goose zwar hier so in Europa größer ist, aber ich kann mir vorstellen, in Amerika ist es diese Weifeng Foods Incorporation. Naja, aber das fand ich auch ein ganz schöner Fact. Und viel mehr habe ich auch gar nicht. Also das ist so ungefähr meine Geschichte.
Dann habe ich eine Frage an euch beide.
Ja.
Was glaubt ihr ist denn, oder vielleicht wisst ihr es ja, die schärfste Chili oder die schärfste Soße, die ihr bisher konsumiert habt und es überlebt habt, augenscheinlich, ihr sitzt ja hier mit mir.
Boah, ich habe keine Ahnung, was das war. Ich fange jetzt einfach mal an, ich habe keine Ahnung, was das war, aber ich habe mal irgendwann, als ich in der Türkei war, aus so einem Schälchen so eine eingelegte, ganz kleine Grüne gefuttert und ich bin 1000 Tode gestorben. Es hat sich angefühlt, als ob ich ein Loch in der Zunge hätte. Also das war ganz schlimm, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe auch, also es war 40 Grad Außentemperatur und es hat sich angefühlt wie 90, glaube ich.
Ja, so eine ähnliche Geschichte habe ich auch. Ich weiß auch gar nicht, ob du dich da noch dran erinnerst, Moritz, aber ich weiß, wir waren irgendwann mal mit unseren Eltern in einem All-Inclusive-Hotel-Urlaub, vielleicht in Tunesien, ich weiß es nicht wo, und ich war noch ein recht kleiner Bub. Und wir standen alle an auf dem Weg zum Buffet und da lag so ein bisschen, ja, eigentlich war es eher Tischdeko auf den Buffettischen, aber unter anderem halt auch so eine getrocknete kleine rote Chili. Und ich war ein sehr kribenstiges Kind, was eigentlich die ganze Zeit irgendwie, ja, irgendwas machen musste, irgendwie Aufmerksamkeit und Stress und was auch immer. Und dann habe ich diese Chili genommen und habe die gegessen und habe, glaube ich, instant angefangen zu heulen. Und es wurde immer schlimmer und schlimmer und ich konnte wirklich nicht an diesem Abendessen teilnehmen. Und ich weiß noch, der Papa musste mich dann aufs Hotelzimmer bringen und mir irgendwie, ja, das Köpfchen streicheln, bis ich aufgehört habe zu schreien. Und ihr habt wahrscheinlich unten dann das Buffet genossen.
Ja, aber wahrscheinlich fein diniert, ja.
Also es fühlt sich an, als wäre das die schärfste Chili, die ich je gegessen habe.
Ja, das klingt auf jeden Fall so.
Ja, auf jeden Fall, ja. Du musst so ein bisschen gerade an die Malzbier-Geschichte auch denken. Du hast da so ein Talent für irgendwie die falschen Sachen zu machen.
Ja, meine frühen kulinarischen Ausreißer, die sind ganz besonderer Natur. Und ich weiß, Moritz, dir habe ich mal aus meinem Auslandssemester eine Ghost Pepper Sauce mitgebracht. Ich weiß nicht, ob du die mal probiert hast, aber die dürfte auch recht scharf sein.
Die ist schon in Chilis eingeflossen.
Ah ja,
kannst du mal sehen. In der richtigen Konzentration. Also ich bin ja jemand, ich esse ja gerne scharf. Aber, ich sag mal, europäisch scharf. Wir haben aber, Felix, ja auch einen gemeinschaftlichen Freund, ein sehr guter Freund von mir, der hat ein Gewächshaus und unter anderem hat der auch mal eine Zeit lang Chilis angebaut.
Ja, Chilis.
Ja, einige verschiedene Chilis. Also von wirklich konsumierbaren Jalapenos über Habaneros bis halt auch hin zu Ghost Peppers. Und da haben wir uns an einem Tag dann mal überlegt, so, jetzt probieren wir die Dinger mal roh. Haben uns eine Ghost Pepper genommen, haben die brüderlich in der Hälfte geteilt und haben, ja, beide dann mal ein bisschen darauf umgekaut und zu unserer beider Verderben ist auch runtergeschluckt. Und das war wirklich, also das waren 3,5 Stunden Höllenqualen. Also mit einsetzendem Schluck auf, Schweißströmen, die man nicht mehr aufhalten konnte, bis hin zu Übelkeit, die dann Gott sei Dank nicht allzu schlimm war, aber das hat mich auch geheilt von solchen Experimenten oder von hier, probier mal die schärfste Currywurst der Welt. Nee, das brauche ich auch nicht mehr.
Ja, kann ich mir gut vorstellen. Ich habe nämlich gerade mal interessenhalber nachgeguckt. Und
müsste so um die 800.000 Scoville haben.
Ja, aua. 800.000 bis sogar 1 Million, die schärfsten. Das ist ja immer dann so, es wird ein Mittelwert berechnet, aber auch was das schärfstmöglichste ist. Und das ist, glaube ich, bei der Ghost Pepper 1 Million. Vielleicht hattet ihr ja eins von den 1 Million
Exemplaren. Also das einzig Interessante daran ist wirklich, dass ich da, man hat nicht mehr diese Schärfe im Mund. Man hat keinen Schmerz mehr im Mund, sondern das wandelt sich wirklich zu körperlichem Schmerz. Also ja, ich bin da jetzt auch garantiert Waffe niemand eingesetzt hat. Ja, also ich bin da jetzt ja auch niemand, der da irgendwie hart gesotten ist. Deswegen vielleicht der ein oder andere regelmäßige Chili-Esser lacht darüber, aber ich muss schon sagen, das war, also man stand kurz neben sich.
Boah, nein, das will ich nicht.
Also auch da kann ich noch ein schönes YouTube-Video empfehlen, was auch gar nicht so schadensfroh ist, sondern der, ich weiß nicht, ob das sogar die ursprüngliche Farm ist, die 2013 diese Carolina Reaper populär gemacht hat. Aber es kann schon gut sein. Es gibt auf jeden Fall eine Farm auch im Süden der USA, die bieten ein jährliches Carolina Reaper Wettessen oder überhaupt Essen an. Und das ist auch sehr sehenswert. Also wenn man, ich denke mal, wenn man Carolina Reaper auf YouTube angibt, wird man das schon finden. Und ja, schön. Ich finde, das ist eine schöne Geschichte. Und ich hätte auch gar nichts mehr hinzuzufügen. Außer ihr möchtet noch irgendwie was zu Chili sagen.
Ey, nur eine kurze Frage noch zurück zum Thema Tabasco.
Ja.
Mexikaner mögen wir, ne?
Ja, natürlich.
Natürlich.
Gut. Wir lieben alle Menschen.
Nein, 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 ich meine das Getränk. Also Mexikaner, nein, verdammt, ja, ja. Wir lieben alle Menschen, das ist vollkommen richtig, das ist vollkommen klar, aber ich meinte das Getränk.
Das ist das erste Mal, wo ich mir überlege, es wird doch Zeit, dass wir cutten. Also.
Machen wir gleich. Ich wollte einfach nur fragen, ob ihr gerne ob ihr Mexikaner-Shots trinkt. Ob ihr das
nicht
kennt
und Ding, gerne trinkt. Nee, nicht mein Ding.
Nicht dein Ding.
Ich trinke schon gerne, aber es ist halt auch so irgendwie. Also ich bin gerade bei Kneipen immer vorsichtig, wenn so ein Schnaps schlecht werden kann, sage ich mal.
Ja, ja.
Und deswegen trinke ich eigentlich, wenn dann immer hochprozentiges, klares irgendwie, wo ich weiß, der steht da vielleicht jetzt nicht seit 7 Wochen in der ungekühlten Theke rum. Aber wenn jemand auf einer Hausparty oder auf einer generell privaten Feier so schön frisch selbstgemachten Mexikaner auch nach einem guten Rezept mitbringt, finde ich klasse.
Schön, dass wir das geklärt haben. Nee, sonst habe ich zum Thema Chili eigentlich nichts mehr zu sagen oder fragen.
Nee, dann ist doch schön. Ich bedanke mich, dass ihr mir zugehört habt. Den aufmerksamen Zuhörerinnen und Zuhörern unserer Show wird aufgefallen sein, dass wir letzte Woche bzw. generell zwischen den zwei letzten Episoden und ja auch zwischen dieser hier und der vorigen keine Lesung mehr hochgeladen haben. Und das, obwohl das Buch noch nicht ganz auserzählt ist, das hat einen ganz einfachen Hintergrund, denn auch wir sind absolut kapitalistische Schweine. Und ja, es gibt jetzt noch 2 Kapitel, die übrig sind in diesem Buch. Und wer die lesen möchte, der muss sich natürlich leider Gottes dieses Buch, dieses schöne Buch, jetzt noch kaufen. Aber es ist ein super Anlass, denn es feiert in, glaube ich, ungefähr 7, 8 Tagen, je nachdem, wann die Episode hochkommt, feiert das Buch 1-jähriges Jubiläum. Und ich überlege mir auch noch irgendwie eine schöne Aktion dazu. Das werdet ihr aber dann auf Instagram sehen können, aber nur damit ihr wisst, warum wir uns mit unseren engelsgleichen Stimmen nicht mehr in den Schlaf gesummt haben. Es hat rein kapitalistische Gründe, logischerweise.
Dafür habt ihr ganz normale Folgen zum Einschlafen.
Genau. Diese Folge ist auch super, um einzuschlafen, aber eigentlich auch so spannend, dass man am nächsten Morgen unbedingt weiterhören sollte und es auch all seinen Freunden, Freundinnen, Omas, Opas, Eltern und entfernten Verwandten empfehlen muss. Ja, ich bedanke mich an dieser Stelle. Wir hoffen, dass ihr schon in 2 bis 3 Wochen wieder von uns hört mit einem spannenden Thema. Wir haben, glaube ich, alle 3 gerade ganz viel Spaß dabei. Und von meiner Seite gibt's nur noch das obligatorische Gehabt euch wohl.
Tschüss.
Tschö.